dann würde ich gern beten vor der Predigt. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart und dafür, dass du zu uns reden möchtest. Auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, auch schon durch die Lieder, aber ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du durch die Predigt redest und dass du meine Worte verwandelst, sodass sie für jeden, der hier sitzt, so wie er es braucht, gut werden und dienlich werden. Amen. In der letzten Woche, für die, die nicht da waren, haben wir von Jesaja, dem Propheten, gehört. Und er hat was ganz Besonderes erlebt, der ist nämlich Gott begegnet. Und das ist in der Bibel meistens auch was ganz Besonderes, ist meistens eine umwerfende Erfahrung im tatsächlichen Sinne. Und so war es auch bei Jesaja. Er hat Gott gesehen, wie er im Tempel war. Also eigentlich hat er nicht Gott gesehen, sondern er hat nur den Saum von Gottes Gewand gesehen. Der Saum ist ja hier unten so ein kleiner Streifen am Gewand. Der hat den Tempel gefüllt. Aber das hat schon gereicht, dass er, ja, es hätte ihn fast von den Beinen gehauen. Er war ganz überwältigt. Und wir haben eins gelernt aus dieser Begegnung mit Jesaja. Er hat das auch gelernt, wir haben es auch gelernt. Gott ist gerecht. Und das ist eine entscheidende Wesenseigenschaft Gottes. Gott spielt nicht den Richter und er erfindet keine Gesetze. Gott ist einfach gerecht. Und was nicht gerecht ist, hat vor Gott keinen Bestand. Ja? Also, das Bild funktioniert jetzt leider nicht so gut. Ich habe hier eine Kerze hingestellt. Aber ihr alle kennt das Bild einer Kerze. Das Feuer entscheidet sich nicht, das Wachs zu schmelzen. Es brennt einfach. Aber das Wachs löst sich auf, verdunstet durch die Hitze. Es kann der Flamme nicht standhalten. Die gute Nachricht ist, dank Jesus können wir dieser Gerechtigkeit Gottes standhalten. Jesus macht uns gerecht, damit wir mit Gott Kontakt haben können. Ja, also das war letzte Woche das Thema. Und warum erzähle ich euch das? Damit ich schon einen Teil der Predigtzeit füllen kann? Nein, weil es heute um eine andere Wesenseigenschaft Gottes geht. Und die ist mindestens genauso wichtig. Und ich lese euch mal vor, der Predigttext steht im 1. Johannes Kapitel 4. Und Johannes schreibt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Das erste Wichtige, was wir hier lernen, ist, Johannes schreibt von der Liebe Gottes. War, glaube ich, kam durch, oder? Kam so ein bisschen, wurde deutlich an dem Text. Ja, es geht um die Liebe Gottes. Und gleich im ersten Satz verwendet Johannes ein Wort, das wir uns merken müssen. Er redet nämlich davon, dass wir die Liebe Gottes erkannt haben. Und wenn wir Europäer das lesen, griechisch geprägt, dann verstehen wir automatisch hinter dem Wort erkannt, begriffen. Ich habe es begriffen. Mein Kopf hat es aufgenommen. Ich habe es verarbeitet. Ich weiß es. Ja? Das heißt für uns, ich habe es erkannt. Die Bibel und damit auch Johannes meinen aber was ganz anderes damit. Die meinen nämlich, mit den Sinnen bemerken. Mit den Sinnen bemerken. Das ist ein wesentlich umfassenderer Begriff. Also in der Bibel wird zum Beispiel gesagt, dass ein Mann seine Frau erkennt und umgedreht. Und damit ist gemeint, dass die beiden, wenn sie heiraten, intim sind. Und das ist ein ganz anderes Erkennen, oder? Das ist nicht nur kapieren, dass sie jetzt meine Frau ist, sondern das ist ganz schön eng und intim. Da gehört viel mehr dazu. Da gehört riechen, fühlen dazu, sehen, hören. Wenn ich einen Menschen regelmäßig beobachte, den Tagesablauf beobachte, ne, da kann ich irgendwann behaupten, ich kenne den. Ja? Aber erkennen, wirklich erkennen, einen Menschen erkennen, das kann ich nur von sehr wenigen Menschen behaupten. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich meine Frau in- und auswendig kennen würde. Ne, man lernt immer noch dazu. Aber trotzdem, dieses Erkennen ist ein viel tieferer Begriff. Und die Liebe Gottes erkannt hat man nicht, weil man mal davon gehört hat. Weil einer gesagt hat, ey, übrigens, Gott liebt dich. Danke, hab's kapiert, hab's bis zum Ende verstanden. Nee, das ist damit bestimmt nicht gemeint. Gottes Liebe erkennen heißt, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, Gott liebt mich, was heißt denn das? Wie fühlt denn sich das an? Da muss ja was dahinter sein. Also Liebe muss ja irgendwie spürbar werden. Auch in einer Beziehung muss Liebe auf irgendeine Art bespürbar werden. Liebe Gottes erkennen können wir, wenn wir mit ihm reden. Das ist immer so ein bisschen, wenn man als Prediger von der Liebe Gottes redet, ist man so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil man kann ihn nur davon erzählen. Den Rest müsst ihr machen oder Gott muss ihn machen. Ihr selbst müsst euch auf den Weg machen, um es zu erfahren, um zu riechen, zu schmecken, zu hören, was heißt denn Gottes Liebe? Und das machen wir, wenn wir mit ihm reden, wenn wir uns Zeit nehmen zu beten. Das machen wir, wenn wir von ihm in der Bibel lesen. Und wir nicht nur die Informationen aufnehmen, die da stehen, sondern wir uns vom Heiligen Geist ansprechen lassen durch die Sätze, die da stehen. Wenn wir die Schöpfung, unser Leben, das, was uns umgibt, dankbar als Zeichen von Gottes Liebe annehmen. Wenn ich durch den Wald gehe oder sowas, ich meine damit nicht, ich erkenne Gott im Wald, aber ich meine damit, wenn ich durch den Wald gehe und erkenne, wie gut die Schöpfung ist, wie wohltuend, wie schön. In all diesen Dingen verbunden kann ich Gottes Liebe erkennen. Dann sind wir an diesem Punkt. Und das ist gar nicht unwichtig. Wenn wir das überspringen, das ist nicht gut. Wir brauchen das, wir müssen Gottes Liebe erkennen. Nämlich, weil es die Grundlage ist für das, was Gott unter Beziehung versteht, weil es die Grundlage ist für das, was Gott auch von uns möchte. Gott ist die Liebe. Das schreibt Johannes dann auch nochmal so ganz konkret auf. Gott ist die Liebe. Es ist eine Wesenseigenschaft Gottes, dass er uns liebt. Und manche sehen das so ein bisschen, ich weiß, manche können das gar nicht so gut hören, weil sie für sie klingt das so ein bisschen verweichlicht. Ja? So, Gott ist lieb. Das ist damit nicht gemeint. Das wäre ja einfach nur eine Aktion. Ja? Also Gott ist lieb, so er benimmt sich jetzt mal lieb. Nein, es ist eine Wesenseigenschaft. Gott ist Liebe. Er ist einfach so. Und das kann man für mich zumindest, ist das auch plausibel, denn es ist doch niemandem logisch zu erklären, warum der Schöpfer des Universums und wer sich mit den Dimensionen des Weltalls schon mal beschäftigt hat, der weiß, was für ein Staubkorn die Erde ist, im ganzen Weltall gesehen. Es ist niemandem logisch zu erklären, warum Gott sich ausgerechnet um so einen kleinen Erdklumpen und diese kleinen Männchen, die darauf rumrennen, sich kümmern sollte, warum es ihn jucken sollte, was wir machen. Denn diese kleinen Männchen, die wir sind, die nerven ja ungeheuerlich. Die bekriegen sich, die töten sich, die verletzen sich, die sind gemein zueinander und. Und wie wir letzte Woche gehört haben, passen sie ja auch überhaupt nicht zu. Wir passen ja überhaupt nicht zu Gott. Gott ist gerecht und wir sind es nicht. Warum? Gott könnte mit dem Finger schnipsen, es würde kein Hahn danach krähen. Es würde niemanden interessieren, wenn es uns nicht mehr gäbe. Man hat ja nur Scherereien mit uns, könnte man so sagen. Es ist nur damit zu erklären, dass Gott Liebe ist. Und wenn er Liebe ist, kann er gar nicht anders, als jeden Einzelnen von uns, jeden, der hier sitzt, jeden Menschen dieser Welt vor Augen zu haben. Ob gerettet oder nicht, vor Augen zu haben. Zu kennen, auch wenn wir noch im Bauch unserer Mutter sind, schon zu wissen, wer wir sind, zu wissen, was in uns steckt, was wir mal sein könnten und so weiter. Es ist nur damit zu erklären, dass Gott Liebe ist und nicht möchte, dass einer von uns verloren geht. Gott ist Liebe. Punkt. Und jetzt kommen wir zu, ich nenne es mal, zu einem Ausgleich zwischen letzter Woche und dieser Woche. Johannes schreibt in Vers 18, in der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Jesaja war ja in seinem Innersten erschüttert, Gott zu begegnen. Er dachte, er muss sterben, er muss vergehen. Und es gibt auch andere Berichte in der Bibel, in denen Menschen eine Erfahrung mit Gott machten und meinten, sie müssen sterben. Gideon ist einem Engel begegnet und dachte, er müsste sterben. In der Offenbarung der Johannes, der begegnet Jesus und fällt erstmal um. Das ist zu groß, es ist zu herrlich, zu unbegreiflich und fällt um. Aber Gott will keine Angst erzeugen. Man könnte ja denken, ach so, Gott macht erstmal den Dicken, der tritt erstmal ordentlich auf, zeigt mal, was er kann und wer er ist. Und dann haben die Menschen Angst und folgen auch, ja, und hören auch auf ihn. Aber das ist gar nicht wahr. Gott will keine Angst erzeugen. Deswegen lesen wir so oft in der Bibel, fürchtet euch nicht. Die Engel kommen, Gott begegnet Menschen und fürchtet euch nicht. Die fürchten sich dann meistens trotzdem, aber es ist zumindest schon mal, ihr sollt euch nicht fürchten, ihr müsst euch nicht fürchten vor mir. Das ist nicht mein Ziel. Gott hat überhaupt kein Interesse an Angst. Und deswegen gibt es auch das Rettungsangebot von Jesus. Jetzt leben wir aber dummerweise in einer Welt, die gelernt hat, mit Angst zu arbeiten. Selbst die liebsten Eltern, könnte ich fast drauf wetten, selbst die nettesten und liebsten Eltern werden irgendwann mal mit Angst arbeiten. Wenn du jetzt nicht aufräumst, gibst du mir dein Handy ab. Habe ich gestern erst gesagt. Und ja, es kommt einfach so. Wir haben es so gelernt. Ne? Es muss ja eine Konsequenz geben. Also arbeiten wir mit Druck. Auf Arbeit wird Angst gemacht. Wenn die Abteilung gesund geschrumpft wird, wird gesagt, ja, wir gucken einfach nur nach denen, die gut arbeiten. Ja. Pass auf, dass du dazugehörst. Überall. Ich fand das so eindrücklich. Wir haben mal in der Bibelstunde so ein Lebenszeugnis von einem gehört, der von sich selbst gesagt hat, er ist noch keinem böseren Menschen begegnet. Der war Gangster und die haben Autos verschoben und so weiter und hat sich irgendwann bekehrt. Und er sagte, das Verbrechen arbeitet mit Angst. Und wer am meisten Angst erzeugen kann, ist der Chef. Der hat die Macht. Es geht immer nur darum, Angst zu erzeugen, damit kein anderer sich nach oben wagt und dir irgendwie deinen Platz streitig macht. So funktioniert leider diese Welt an vielen Stellen. Wir sind es gewohnt, Angst zu haben, Angst zu machen, damit zu arbeiten. Und wenn wir dann hören, dass Gott diese Welt eines Tages richten wird, was denken wir dann? Das muss ja unangenehm werden, oder? Das muss ja schwierig werden. Wir denken automatisch an Bestrafung. Dabei hat doch Gott seinen Sohn gegeben, sein Wertvollstes, um zu retten. Damit wir keine Angst mehr haben müssen. Und wir glauben auch nicht an eine Waage nach dem Tod, die aufwiegt die guten Taten, die schlechten Taten. Und wer Glück hat, hat mehr gute Taten gemacht und kommt in den Himmel. Wir glauben an Jesus. Johannes schreibt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns doch zuerst geliebt. Und wenn in deinem Kopf, und das sage ich mir auch selber, wenn in deinem Kopf bei dem Gedanken an das Gericht mehr Sorge vor den Konsequenzen und Angst eine Rolle spielen, als die Freude, Gott endlich zu sehen und die Gerechtigkeit zu erleben, die Gott bringen will, dann müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr lieben lassen. Dann müssen wir die Liebe Gottes vielleicht einfach noch ein bisschen mehr verstehen und auf uns wirken lassen. Noch ein bisschen mehr erkennen. Denn, und das ist jetzt der letzte Punkt, das Ziel des Ganzen, das schreibt Johannes auch, ist folgendes. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Gott liebt uns und wir sollen in dieser Liebe leben. Wir sollen keine Angst vor Gott haben. Das ist die Grundlage. Und jetzt das. Diese Liebe soll nicht bei uns bleiben, sondern sie soll rausgehen. Und jetzt könnte man daraus einen trefflichen Aufruf machen und sagen, Leute, hört zu, liebt euch mehr. Wir sind eine Gemeinde, also liebt euch gefälligst mehr. Aber das ist nicht das, was der Text sagt. Man muss eigentlich sagen, lasst euch mehr lieben von Gott. Konzentriert euch nicht so sehr auf, jetzt muss ich den noch mehr lieben. Konzentriert euch darauf, euch lieben zu lassen. Lasst euch von Gott lieben, damit eure Liebe in der Gemeinde sichtbar wird. Die wird nicht sichtbar, weil ihr euch schon wieder Mühe gebt und schon wieder wir versuchen, die Guten zu sein. Die Liebe wird sichtbar, wenn wir uns lieben lassen. In der Gemeinde und weit darüber hinaus. Und es ist existenziell wichtig, dass wir uns von Gott lieben lassen. Denn die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott hat, die ist nicht egoistisch, die denkt nicht an sich selbst. Die Liebe Gottes ist aufopferungsvoll. Sie ist selbstlos und sie ist verschwenderisch. Und wenn Gott will, dass wir lieben sollen, dann meint er damit nicht, dass wir alle in der Gemeinde freundlich grüßen und den Winke-Otto machen, sondern dann meint er, dass wir uns bereit sind, uns für den anderen aufzuopfern. Dann meint er nicht, sei freundlich zu denen, die alle zu dir freundlich sind und die ganz nette Worte zu dir sagen. Dann meint er, dass wir beten für die anderen, auch für die, die uns nicht wiederlieben. Er meint damit echte Hilfe für die anderen. Er meint aushalten, wenn der andere mich nicht zurückliebt. Das ist ganz schön hart. Das ist eine ganz schöne Aufgabe. Wir brauchen die Liebe Gottes um jeden Preis, damit wir die anderen lieben können. Und ich sage euch was, wenn ich durch die Stadt gehe, dann sehe ich jede Menge Schwämme. Ich weiß nicht, ob ihr die auch seht. Es gibt ganz viele Schwämme, die durch Spremberg rumlaufen. Und diese Schwämme sind Menschen, die danach lechzen, geliebt zu werden. Die einfach nur mal wollen, dass ihnen jemand zuhört. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so gegangen ist. Man trifft Menschen, die reden und reden und reden. Die kommen nie auf die Idee zu fragen, wer bist denn du, wie geht's denn dir? Die wollen reden. Da merkst du, die haben so ein Bedürfnis, mal zu Wort zu kommen. Mal gesehen zu werden. Ne? Es geht gar nicht darum, dass wir rumgehen und sagen, hey, als ersten Schritt, hey, kennst du Jesus? Sondern erst mal da zu sein, wahrzunehmen, Menschen zu lieben. Lass dich lieben und erkenne Gottes Liebe mit allen Sinnen. Und dann liebe die anderen, denn Gott ist die Liebe. Amen.